Offenbarung, Kapitel 6. In Offenbarung 6 beginnen die sogenannten sieben Siegeln. In Kapitel 5 geht es um den Würdigen, der imstande ist, das mit sieben Siegeln verschlossene Buch zu öffnen, das heißt, die Geschichte zu gestalten. Das kann nur der Herr Jesus Christus und nur er kann seine Gemeinde durch die Geschichte hindurchbringen. Und diese Siegel, diese verschiedenen Aspekte der Geschichte, die die Gemeinde Jesu betreffen, ab neutestamentlicher Zeit bis Jesus wiederkommen, beginnen in Kapitel 6. In Kapitel 6 haben wir 6 Siegel gleich, nur kurz besprochen, angedeutet. Das 7. Siegel beginnt, glaube ich, mit Kapitel 8. 6 haben wir in Kapitel 6. Ich hatte die ersten 5 besprochen in den ersten 11 Versen. In den Versen 1 bis 2 haben wir das 1. Siegel, das Gnadengericht, wie ich es nannte. Jesus Christus, so scheint es mir, geht durch die Welt mit einem Bogen und Pfeil und erobert Herzen. Deshalb ein Gnadengericht. Es ist ein Gericht, insofern ein Sünder kapitulieren muss vor Jesus Christus. Es ist ein Gnadengericht, insofern er sofort aus Gnade Sündenvergebung bekommt. Also er wird erobert, weil er ein Feind ist, aber ihm wird vergeben, weil Jesus seine Schuld getragen hat. Und dieses Evangelium, dieser Siegeszug Jesu, geht durch die Welt von der neutestamentlichen Zeit, bis Jesus Christus wiederkommt. Und dieses Siegel wird auch heute noch durchgeführt. Dieses erfüllt sich heute noch. Dann haben wir in den Versen 3 bis 8 3 Siegel, die ich das Kettengericht nannte. 3 Gerichte ineinander, Krieg, Teuerung, Tod. Diese folgen einander auf der Ferse. Und auch diese sind heute noch da. Krieg, Teuerung, Tod, je nachdem, manchmal in diesem Teil der Welt, manchmal in einem anderen Teil der Welt. Aber sie sind immer da. Diese Texte sagen uns, diese Verse sagen uns, dass der Friede, der damals herrschte, aufgehoben wird. Und der ist aufgehoben worden. Seit jener Zeit ist die Welt nie richtig mehr zur Ruhe gekommen. Hat es immer wieder überall Krieg gegeben und Teuerung und Not. Dann das 5. Siegel. Da sehen wir die Gemeinde, besonders die Märtyrer, die geopfert werden in dieser notvollen Zeit, in dieser aufgewühlten Zeit, bis Jesus kommt. Und das dauert heute auch noch an. Hier haben wir das harrende Gericht. Denn die andere töten, müssen gerichtet werden. Die Märtyrer sind die aus Treue zu Jesus ihr Leben gelassen haben. Und diesen Tod verursachen, müssen gerichtet werden. Aber das ist noch zukünftig. Dieses harrende Gericht derer, die andere verfolgen, ob in China, Russland, Südamerika oder auch bei uns in Europa ab und zu, auch überall. Solche, die verfolgen, müssen in ein Gericht hinein, deswegen. Das ist aber noch zukünftig. Wir kommen jetzt zu den Versen 12 bis 17, zum 6. Siegel. 12 bis 17. Ich lese zuerst die Verse 12 bis 14. Hier haben wir in diesen Versen 12 bis 17 das warnende Gericht. Denn bevor Jesus die Welt richtet, bevor das Endgericht kommt, richtet er Menschen hier auf Erden und warnt sie. Und dieses Warnengericht wird hier beschrieben. Es ist ein besonderes Gericht, das für uns heute noch aussteht. Was wir hier lesen, ist noch zukünftig. Das eigentliche Gericht wird beschrieben in den Versen 12 bis 14 und besteht in dieser Phase aus Störungen in der Naturwelt. Die Naturwelt, der Kosmos wird gestört. Wahrscheinlich kurz bevor Jesus kommt, als Warnung, dass jetzt das Ende kommt. Wir lesen die Verse. Und ich sah, als er, Jesus Christus, das sechste Siegel öffnete, und siehe, es entstand ein großes Erschüttern. Normalerweise übersetzt man hier, glaube ich, Erdbeben. Darf ich fragen, wie es im Französischen heißt? Auch Erdbeben? Ein Zittern? Wenn es allgemein ist, ist es besser. Ah ja. Es ist besser, wenn Duterte da nicht steht. Denn es ist eigentlich nicht auf die Erdenwelt beschränkt. Offenbar nicht. Denn was hier dann folgt, ist ein kosmisches Erschüttern. Das griechische Wort bedeutet einfach zittern oder erschüttern. Und dieses Erschüttern scheint den ganzen Kosmos, das ganze Universum zu betreffen. Übersetzt man am besten ein großes Erschüttern. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack. Und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne fielen vom Himmel auf die Erde wie ein Feigenbaum, von einem starken Winde geschüttelt, seine unzeitigen Feigen abwirft. Nun müssen wir nicht denken, dass die Bibel denkt, dass alle Sterne oberhalb der Erde stehen. Und wenn nun eine Erschütterung da kommt, dann müssen sie, wenn sie aus ihrer Bahn fallen oder aus ihrer Stellung sofort auf die Erde fallen. Das ist nicht der Sinn. Aber es sagt, dass auf diese Erde Sterne fallen werden. Warum auf diese Erde? Wenn Sterne aus dem Himmel fallen, dann können sie auch irgendwo anders hinfallen. Ja, das stimmt. Aber das interessiert Gott nicht, wenn sie irgendwo anders hinfallen. Es geht um Menschen auf dieser Erde. Es geht um die Umwelt des Menschen. Nicht einfach um ein Erschüttern des Kosmos, sondern es geht darum, dass der Mensch unsicher gemacht werden soll, wie bei der Sintflut. Er soll sehen, dass seine Umwelt nicht fest ist, dass er hier kein bleibendes Zuhause hat. Er soll merken, dass er angewiesen ist auf den Schöpfer und Erhalter der Welt. Aber der Mensch normalerweise, der nicht an Gott denkt, der macht sich hier ein Nest in diesem Leben. Hier will er zu Hause sein. Und wenn es anfängt zu rütteln, dann natürlich kommt das Letzte. Und da hat er furchtbar Angst. Das hat man gemerkt, als Sandoz brannte außerhalb von Basel damals. Die verrücktesten Dinge, die Menschen damals gemacht haben. Wenn es so scheint, jetzt ist die Welt zu Ende. Oder wenn ein großes Erdbeben einmal kommt, dann werden die Menschen furchtbar unruhig. Tun sie die unlogischsten Dinge. Gott will die Menschen unsicher machen. Er will sie nicht nur unsicher machen, sondern sie hinweisen auf ihn, dass sie ihn anrufen sollen. Es ist ein warnendes Gericht. Vielleicht kann ich noch erklären, was das heißt mit dem Feigenbaum. Die unzeitigen Feigen sind im Winter da. Das heißt, die späten Feigen, die nicht geerntet wurden, die immer noch an den Bäumen hängen. Das ist wahrscheinlich das Bild, nicht geerntet wurden. Im Winter, wenn die Winde kommen, können auch diese noch runterfallen. Also die Feigen, die an den Bäumen blieben. Und so wie ein Wind im Winter den Rest der Feigen von dem Feigenbaum fegen kann oder abschütteln kann, so werden die Sterne einmal aus dem Himmel auf die Erde fallen. Vers 14. Und der Himmel wich wie eine Buchrolle, die aufgerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden aus ihren Stellen gerückt. Das ist ein großes Erschüttern. Alle Berge werden versetzt. Alle Inseln werden versetzt. Der Himmel wird aufgerollt wie eine Buchrolle. wie kann man den Himmel aufrollen? Nun, das heißt, dass unsere Atmosphäre, wie wir sie kennen, weicht. Und wenn unsere Atmosphäre weicht, was haben wir dann? Ein großes, gähnendes Loch. Heute sieht der Himmel aus wie eine Decke. Gott hat diese Decke geschaffen, diese Atmosphäre, die wie eine Decke aussieht. Auch Firmament genannt. In 1. Mose 1 ist davon die Rede. Sie schützt unsere Erde. Und wir sind in Gefahr, wenn Flugzeuge mit einem bestimmten Brennstoff oder Flugzeuge bestimmter Größe durch die Luft gehen und immer so eine Bahn in der Luft schneiden, sodass die Atmosphäre da verdünnt wird. Das geschieht, glaube ich, durch die Concorde-Flugzeuge, hat man gesagt. Die Atmosphäre wird beeinträchtigt durch gewisse Einflüsse, nicht nur dadurch, sondern auch durch andere Chemikalien wahrscheinlich. Wenn aber jetzt einmal die ganze Atmosphäre wirklich weichen muss, dann haben wir ein großes Loch, verglichen mit dem schwarzen Loch, das gewisse Sterne hinterlassen, wenn sie in sich selbst hineingehen. Also das steht uns noch bevor, beziehungsweise den Menschen, die dann leben werden. Das ist das Gericht, wodurch Gott Menschen auf diesem Planeten warnen will. In den Versen 15 bis 17 haben wir das Ergebnis dieses Gerichtes. Was löst diese Störung im Weltall aus? Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Obersten und die Starken und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Was geschieht? Eine Einebnung aller Klassen. Wenn Gott einmal anfängt zu sprechen, dann gibt es keine Starken mehr, da sind alle schwach. Die Reichen sind dann arm, die Obersten sind dann nichts, die Starken sind dann schwach. Alles wird eingeebnet vor Gottes Füßen, wenn er anfängt zu richten. Und andererseits hilft es auch nichts, dann Sklave zu sein, als ob jetzt jemand Vergeltung haben müsste, einem müsste vergolten werden. Hier auf Erden hätte er gelitten als Sklave und dann müsste doch schließlich eine Anerkennung dessen kommen. Nein, nein. Wer in seiner Sklavenzeit, in seiner Notzeit, in seiner Begrenzung, die er in dieser Welt lebte, da nicht Buße getan hat, dem hilft das nicht, in Not gewesen zu sein. Zum Beispiel, wenn jemand schwer gelitten hat als Kranker, aber unbußfertig blieb, dann bedeutet das rein nicht zu sagen dann in der Todesannonce, er ist zu seiner Ruhe gegangen oder er ist erlöst aus seinem Leiden. Er mag erlöst sein aus seinem körperlichen Leiden, aber er ist jetzt in einem viel größeren Leiden. Nur die Tatsache, dass man leidet, heißt nicht, dass einem dann ein besseres Los zusteht. Man muss Buße tun vor Gott, sonst gibt es das Schlimmere. Also dort werden alle eingeebnet und die, die hier gelitten haben, die haben nichts davon, wenn sie nicht Buße tun. Und alle Freien. Interessanterweise wird auch das noch hinzugefügt, vielleicht gerade für unsere Zeit, wo man so groß von Freiheit spricht. Das hilft einem dann nichts. Gott wird dann alle Menschen zitieren vor sich. Sie verbergen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge, versuchen da irgendwie zwischen den großen Felsen Zuflucht zu finden. Aber merkwürdig, lesen wir noch, was in Vers 16 steht. Und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Gesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Hat das Gericht sein gewünschtes Ergebnis erzielt? Sind Menschen gewarnt worden? Nein, sie lassen sich nicht warnen. Gott hat das große Welthaus der Menschen einmal so ein bisschen geschüttelt. um die Menschen zu warnen, es kommt das vollkommene Ruin. Es kommt, die Welt verschwindet und dann wird man leer und nackt vor mir stehen müssen. Was tun die Menschen? Sie nehmen Zuflucht zu der Schöpfung, die Gott in Bewegung gesetzt hat und unsicher gemacht hat. Sie greifen noch, während das Haus zusammenfällt, greifen sie noch nach dem Haus. Wie Menschen, die nicht aus einem brennenden Haus raus wollen, die hängen immer noch daran. Wer von Ihnen war schon einmal in Pompeji? Niemand? Einige? Nur? Oder gut? Wenn Sie mal nach Italien fahren, südlich von Rom, und dort Gelegenheit haben, diese Stadt zu besuchen, die damals durch die Eruption des Vesuv unterging, es lohnt sich. Es ist sehr, sehr beeindruckend zu sehen, was da eigentlich in letzter Minute geschah, als dieses Lava von dem Vesuv runterkam und diese hochlebende, schnell lebende Stadt einfach verschüttet hat. Menschen haben in letzter Minute noch ihre Juwelen versucht zu retten und sind hängen geblieben am diesseitigen. Und gerade dadurch sind sie aufgehalten worden und der Strom des Lava hat sie ereilt. Wären sie sofort geflohen, hätten sie sich vielleicht noch retten können. Zwar nackt, aber wenigstens ihr Leben, das viel mehr bedeutet. Aber so ist es. Genau wie Lots Frau. Sie schaut zurück und sie wird ereilt von dem Gericht Gottes. Die Menschen lassen sich nicht warnen. So lieb ist ihnen die Welt. Lieber als der lebendige Gott, der hier warnt. Genau wie im Garten Eden, bei der ersten Versuchung. Adam und Eva sagen, Gott, uns ist diese Frucht interessanter als du. Du hast gesagt, nein, aber wir lassen dich jetzt fahren und die Gemeinschaft mit dir und wir essen jetzt diese Frucht. Das haben sie nicht bewusst so gesagt. Aber das wurde getan, als sie von der Frucht aßen. Gott hatte gesagt, nein, und wenn sie aßen, haben sie die Frucht gewählt anstelle von Gott. Und das ist, so ist der Mensch seit Adam und Eva programmiert, wenn Gott ihn nicht heilt aus dieser von dieser Leidenschaft, diesem Anhängen an dieser Schöpfung. In Vers 17 haben wir eine weitere Beobachtung, was das Ergebnis des Gerichtes betrifft, oder am Ende von Vers 16 noch, verbirgt uns vor dem Gesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer vermag zu stehen? Die Menschen wissen offenbar, wer den Kosmos in Erschütterung bringt. Das ist für sie also nicht nur ein Naturereignis, wie ein normales Erdbeben. Alles bebt zusammen. Und jetzt kommt man auf die Idee, ja, das muss Gott selbst tun. Und hier ist die Rede von dem, der auf dem Thron sitzt und vom Lamm. Das ist sehr interessant. Wer will uns oder verbergt uns vor dem Zorn des Lammes? Warum Zorn des Lammes? Warum nicht Zorn des Löwen? Denn Jesus wird ja auch mit einem Löwen verglichen, wird Löwe genannt, Löwe aus Juda in Kapitel 5. Weil er für uns gestorben ist. Und ein Ausleger sagt, ich glaube, es ist Pfarrer Schnepel, vielleicht ein anderer, wenn Jesus aus lauter Liebe alle unsere Sünden getragen hat und man diesen Heiland, dieses Lamm nicht annimmt, wie furchtbar muss dann der Zorn dieses Lammes sein? Bei denen, die nicht seine Liebe angenommen haben. Wenn dieses Lamm das so geliebt hat, dass es die Sünden der Welt trug, wenn das einmal anfängt, zornig zu sein, das ist ein Zorn. Das merkt man jetzt. Aber man tut nicht Buße. Dennoch nicht. Man weiß, es ist der Zorn Gottes, der Zorn des Lammes. Aber man weiß auch sogar nach Vers 17, dass ein noch größerer Zorn kommt. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Dies ist nur eine Vorstufe, ein Prolog. Und dennoch tut man nicht Buße. So hart kann der Mensch sein. Er kann die Fakten vor sich haben. Er kann die Demonstration der Fakten haben, die Kraft Gottes. Und dennoch hängt er an seinem eigenen Weg und an dieser Welt. Und die letzte Frage lautet, wer vermag zu stehen? Man weiß, man kann nicht bestehen. Aber diese Frage wird jetzt in Kapitel 7 beantwortet. Diese Frage, die als letzter Satz in Kapitel 6 steht, ist der Leitgedanke in Kapitel 7. Dies ist die Frage, die Kapitel 7 eigentlich beantwortet. Wer vermag zu stehen? Nicht die Menschen in Kapitel 6, die nicht Buße tun, oder noch vor dem, die andere verfolgen. Nicht die, die können nicht bestehen. Die werden gerichtet werden. Aber andere werden gerettet werden. Wir haben in Kapitel 7 eine eingeschaltete Vorschau. Bevor das siebte Siegel geöffnet wird, gibt uns Gott hier eine Doppelschau. Zwei Zwischenblicke werden uns gezeigt. Verse 1 bis 8 und dann Verse 9 bis Ende des Kapitels. Einmal tun wir einen Blick auf die Erde und einmal tun wir einen Blick in den Himmel. Einmal tun wir einen Blick zum Volk Israel und einmal tun wir einen Blick in die große Gemeinde Gottes, internationale Gemeinde Gottes. Lesen wir zuerst die Verse 1 bis 8 oder 1 bis 4. Die Verse 5 bis 8 sind einfach Zahlen, die können wir weglassen. Und nach diesem sah ich vier Boten oder Engel an den vier Ecken der Erde stehen, welche die vier Winden der Erde zurückhielten, damit kein Wind wehe über der Erde, noch über dem Meer, noch über allen Bäumen. Und ich sah einen der anderen Boten, Engel, der vom Osten her aufgestiegen war und das Siegel des lebenden Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme zu den vier Boten, denen es gegeben war, die Erde und das Meer zu schädigen, und sagte, schädigt nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Sklavendiener unseres Gottes an der Stirn mit dem Siegel versehen. Und ich hörte die Zahl der mit dem Siegel Versehenen. 144.000 aus allen Stämmen der Söhne Israels mit dem Siegel Versehene. Und dann kommen die Stämme und jeweils 12.000 dann bis Vers 8. Hier wird eine Siegelung vorgenommen. Zuerst in den Versen 1 und 2 haben wir die Vorbereitung auf die Siegelung und in Vers 3 die Bedeutung davon und in Vers 3 und 4 die Versiegelten, wer sie sind. Also zuerst Verse 1 und 2, die Vorbereitung. Wie wird die Versiegelung vorbereitet? Einmal so, Vers 1, dass die Gerichtswinde zurückgehalten werden. Es heißt hier, ich sah vier Boten an den vier Ecken der Erde stehen. Wenn wir so eine Formulierung haben, dann heißt das weltweit. Die Sache, mit der wir es zu tun haben, ist weltweit. Man soll auch nicht hier hängen bleiben, bei dem Ausdruck vier Ecken. Die Bibel lehrt nicht, dass die Erde flach ist und ein Viereck ist. Das ist nicht der Sinn dieser Formulierung. Die Bibel lehrt, dass die Erde eine Kugel ist. In Jesaja steht davon, dass die Erde eine Kugel ist. Das weiß die Bibel schon. Der Gott, der die Welt geschaffen hat und uns die Bibel geschrieben hat, der hat nicht vergessen, wie die Welt aussieht, wenn er die Bibel schreibt. Ja. So ist es auch nicht. Warum dann die Rede von vier Ecken? Haben die Menschen gedacht, dass die Welt vier Ecken hatte? Vielleicht. Aber ich habe mir sagen lassen, dass Wissenschaftler heute tatsächlich von vier Ecken sprechen. Es gibt offenbar vier Stellen an unserem Globus, die noch anders als Berge, sondern die im Verhältnis zur Runde eine Projektion darstellen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo sie sind. Ich weiß, es gibt noch etwas anderes, nämlich einen Riss, der rund um die ganze Welt geht. Aber die hier sind Projektionen gleichsam oder Abrundungen, wie zum Beispiel ein angedeutetes Horn am Schädel eines Bullen, einer Kuh. So hat es diese hervorstechenden Stellen. Vier solche soll es geben auf unserem Globus. Vielleicht ist daran gedacht. Aber es dürfte auch nur ein Bild sein, denn es soll hier von vier Winden die Rede sein, also vier Richtungen. Und die haben wir, die kennen wir, die vier Richtungen unserer Welt, unseres Kosmos. Die Winde, wenn von vier Winden die Rede ist, dann ist von Gericht die Rede. Und diese vier Winden werden von vier himmlischen Boten zurückgehalten, bis die Versiegelung stattgefunden hat. Das geschieht vor dieser Versiegelung. Zu diesen vier Winden möchte ich etwas lesen. Sie können mitlesen, wenn Sie wollen. Ich will zwei Stellen aus dem Alten Testament lesen. Die erste aus Jeremia, aus dem Propheten Jeremia. Jeremia 49, 36 und 37. Hier spricht Gott ein Gerichtswort über das Land Elam im Osten des heutigen Irans und will über Elam die vier Winde kommen lassen von den vier Himmelsgegenden und sie nach allen diesen Windrichtungen zerstreuen. Gericht. Also, dass es kein Volk geben wird, wohin nicht elamitische Flüchtlinge kommen. Und ich will den Elamiten Schrecken einjagen vor ihren Feinden und vor denen, die ihnen nach dem Leben trachten, und will das Schwert hinter ihnen her schicken, bis ich sie aufgerieben habe, spricht der Herr. Also die vier Winde von den vier Himmelsrichtungen sind ein Bild von Gottes Gericht, das er schickt durch Menschen. In diesem Fall wahrscheinlich durch Menschen. Jetzt gehen wir zum Buch Daniel, zum Propheten Daniel, Kapitel 7. Hier haben wir etwas Ähnliches. Daniel 7, Vers 2. Daniel hob an und sagte: Ich schaute des Nachts in meinem Gesicht, in einer Vision, und siehe, die vier Winde brachen los auf das große Meer. Das ist wahrscheinlich das Mittelmeer, aber möglicherweise auch das Völkermeer. Das heißt, ich sagte wahrscheinlich das Mittelmeer, das sollte ich nicht sagen, nicht wahrscheinlich, wahrscheinlich eher das Völkermeer. Die Völker werden mit einem großen Meer verglichen, weil sie so unstet sind. Die vier Winde sind die weltweiten Winde, die auf dem Meer der Völker offenbar wüten. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, ein jedes verschieden vom anderen. In diesem Gesicht sieht Daniel vier Tiere aus dem Meer kommen. Aber diese vier Tiere werden hervorgerufen durch das Aufgewühltsein des Meeres, das die vier Winde verursachen. Die vier Winde toben über den Weltwassern und als Resultat kommen vier Tiere hervor. Diese vier Tiere stellen vier Weltreiche dar. Sie beginnen mit Nebukadnezar, der Jerusalem einnahm und Israel als Monarchie ein Ende bereiteten. ab Nebukadnezar bis heute hat Israel nicht mehr dieselbe Lebensweise im Lande Palästina gehabt. Es gab kurze Zeiten, heute haben wir wieder eine Zeit, wo sie einigermaßen selbstständig sind, aber ihre Geschichte und ihr Leben im Lande wird dennoch von Ausländern bestimmt. Sie sind nicht frei wie vorher. Sie sind nicht ein führendes Land wie vorher. Die Israeliten waren vorher eine große Nation, obwohl ein kleines Volk, aber eine große Nation, verglichen mit den anderen Völkern ringsum. Aber weil sie sündigten, hat Gott sie gedemütigt und seit Nebukadnezar bestimmt Gott die Geschichte Israels durch vier Weltreiche. Zuerst zwei asiatische Weltreiche, Babylon, dann Medo-Persien und dann sind es zwei europäische Mächte, Griechenland und Rom. Und in der Zeit von Rom kommt Jesus auf die Welt. Diese vier Reiche kommen in turbulenter Zeit zur Macht. Das heißt, sie kommen durch Aufwühlung an die Macht, durch Krieg und Auseinandersetzung. Die vier Winde sind nicht willkürliche Mächte, sondern das Wehen Gottes in der Geschichte. Gott lässt den Menschen, der nicht Buße tut, nicht zur Ruhe kommen. Die Winde sollen ihn unruhig machen, wie dieses kosmische Erschüttern in Kapitel 6. Die Winde, die Geschichte, die Unstetigkeit der Geschichte in einem Land oder in Ländern, wie Kriege und unsichere Grenzen, sagt Paulus in Apostelgeschichte 16, diese sollen den Menschen zur Buße rufen. Und diese Winde Gottes machen die Menschen unruhig und die Folge ist, dass einmal nach dem anderen ein Weltreich entsteht, in welcher Zeit es vielleicht eine Ruhepause gibt, wo Menschen dann Gelegenheit haben, wieder Gott zu suchen, wie Paulus sagt in 1. Timotheus 2. Man soll beten um Frieden und für die führenden Menschen, für Rom, dass man ein ruhiges Leben führen kann. Also Krieg und Frieden, beides soll dazu dienen, dass Menschen zu Gott finden. Ob sie das tun oder nicht, das ist dann verschieden natürlich. Aber hier sehen wir, wie Winde gebraucht werden oder ein Bild sind von Gericht. Und das ist wahrscheinlich, was wir hier in Kapitel 7 der Offenbarung haben. Weltweite Unsicherheit, weltweites Gericht, auch unter Menschen. Wenn es heißt, über Erde und Meer, dann will das wohl heißen, dass kein Teil der Welt verschont bleibt. Und die Bäume werden noch extra genannt. Nun, die Bäume sind ja dem Wind bloßgestellt. Daran merkt man das Wehen des Windes. Bäume werden auch als Bild gebraucht für Menschen. Vielleicht soll hier an die Menschen gedacht werden, die auf der Erde oder auf dem Meer sind, je nachdem. Also jeder wird erfasst. Aber zuerst werden diese Gerichte zurückgehalten, bis diese so und so viel versiegelt sind. Vers 2, ich sah einen der anderen Boten, dies ist die zweite Vorbereitung, die erste Vorbereitung, die Winde werden zurückgehalten. Zweitens, ich sah einen Boten aus dem Osten, einen anderen, der vom Osten her aufgestiegen war und das Siegel des lebenden Gottes hatte. Gott hat das Siegel, Gott verfügt über die Seinen, er beschützt sie. Er will die Seinen sicherstellen. Das Siegel ist sein Siegel. Er Hand ab, das nicht wir bewahren uns, er bewahrt. Das Siegel wird einem Boten, einem himmlischen Engel gegeben. Dieser Engel kommt vom Osten. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß nicht genau, aber ich habe meine Gedanken darüber gemacht. Wo ist Johannes, als dieses geschrieben wird? Er ist auf einer Insel, nicht allzu weit von Ephesus, im Mittelmeer. Und im Osten von ihm liegt mehr oder weniger im Osten, Palästina. Gott wirkt in Israel. Gottes politisches Wirken hat Israel als die Mitte. Die ganze Politik der Welt orientiert sich von Gott aus gesehen an Israel. Was in der Welt geschieht, hat mit Israel zu tun. Gott schickt diesen Boten scheinbar von Israel, so scheint mir. Vielleicht irre ich mich. Ein Ausleger sagt, vom Osten, das heißt von Sonnenaufgang, wenn die Nacht da ist und der Morgen aufgeht, dann ist noch Hoffnung da. Vielleicht soll es das bedeuten. Aber weil die Menschen, die hier versiegelt werden, Israeliten sind, glaube ich, muss da eine Bewandtnis sein mit diesem Land. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass die Israeliten nicht nur in Palästina, sondern weltweit versiegelt werden sollen. In Vers 3 haben wir einen Beitrag zur Bedeutung dieser Angelegenheit. Und er rief mit lauter Stimme zu den vier Boten. Dieser eine, der vom Osten kam, ruft zu den vier anderen, die vier Winde in Schach halten, denen es gegeben war, die Erde und das Meer zu schädigen, und sagte, schädigt nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Sklavendiener unseres Gottes an der Stirn mit dem Siegel versehen. Was ist der Sinn des Versiegelns? Zu bewahren vor den Winden. Zu bewahren vor dem Gericht. Diese zwei werden in Zusammenhang gebracht, die Winde und das Versiegeln. Die Schädigung soll nicht stattfinden, bevor Gottes Menschen sichergestellt sind. Bevor es klar ist, die bleiben bewahrt. Übrigens, ich bin der Meinung, dass wir hier einen Blick tun, oder dass wir hier einen Zusatz haben, eine zusätzliche Schau von einer Situation, die schon in Kapitel 6 vorhanden ist. In Kapitel 6 haben wir ganz kurze Bilder von den verschiedenen Siegeln, von den verschiedenen Gerichten. Ich meine, dass in Kapitel 7 uns etwas, ein Teil gezeigt wird, von dem, das in Kapitel 6 immer wieder da ist. Um das zu zeigen, muss ich vielleicht jetzt gleich auf die Versiegelten zu sprechen kommen und dann das noch deutlicher sagen. Wer sind die, die mit dem Siegel versehen werden? In Vers 3 heißen sie Sklaven. Knechte ist zu schwach. Sie sind Leibeigene Gottes. Sie gehören Gott. Nicht, dass er sie wie Sklaven behandelt, wie Menschensklaven behandelt. Nicht so. Aber sie gehören ihm voll und ganz, weil er sie geschaffen hat und weil er sie erlöst hat. Sie sind sein Eigentum. Sie sind seine Sklavendiener. Und zweitens, nach den Versen 4 bis 8, sind sie Israeliten. Es heißt, aus allen Stämmen der Söhne Israels. Viele Ausleger kommen hier sehr schnell zur Gemeinde Jesu. Besonders solche, die der Meinung sind, dass Gottes Wege mit Israel aufgehört haben. Er hat Israel verstoßen. Das ist jetzt per se, das ist zu Ende. Und jetzt überträgt Gott seine Segnungen auf seine Gemeinde und die ist das neue Israel. Und wenn man so im Neuen Testament angefangen hat, dann ist es natürlich sehr leicht, in der Offenbarung so zu landen und weiterzumachen dort. Wo Israel steht, dann auch gleich Gemeinde sehen. Weil das vorher nicht geht, besonders von Römer 11 her, bin ich zurückhaltend mit dieser Deutung in der Offenbarung. Möglich wäre das vielleicht, aber ich sehe nicht genügend Anlass dazu. Und wenn nicht genügend Anlass ist, bildlich zu sprechen, dann sollten wir, so lehrt uns eigentlich die Schrift, eher wörtlicher auffassen. Denken wir nur an die Verheißungen, die sich erfüllten, als Jesus in die Welt kam und als er starb. Vieles war sehr wörtlich. Und es ist nicht im übertragenen Sinn erfüllt, sondern wörtlich. Er kam aus Bethlehem.
Kein Knochen ist am Kreuz gebrochen worden, wörtlich erfüllt und so weiter. Immer wieder wörtliche Erfüllung. Wir sollten also eher dahin tendieren. Natürlich gibt es Bildprophetie, aber wir müssen dann warten, bis wir dazu genötigt sind, es als Bild zu verstehen. Und bis das notwendig ist, glaube ich, sollten wir bei dem Wortlaut, beim normalen Wortlaut bleiben. Ich bin der Meinung, dass wir es hier mit Israeliten zu tun haben und mit 12 Stämmen. Ob nun die 144.000 genau diese Zahl sind oder nicht, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, dass es anders wäre. Ich weiß nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, dass in der großen turbulenten Zeit, bevor Jesus kommt, schon eine gewisse Zahl von Israeliten sichergestellt ist. Vorher, die bekehren sich und werden bewahrt. Und das könnten 144.000 sein oder eine Schar, die diese Zahl andeutet, eine große Zahl. Eins ist klar, wenn Jesus kommt auf den Ölberg, dann bekehrt sich der ganze Rest lebender Israeliten. Das ganze Volk, das dann lebt, wird sich bekehren. Ich bin nicht der Meinung, dass das die 44.000 sind, sodass sie vorher schon versiegelt wurden, aber nicht bekehrt waren, einfach reserviert waren und die anderen müssen dann sterben. Nein, ich bin der Meinung, dass diese hier schon vorher Gläubige sind und dass der Rest Israels, der dann lebt, gläubig wird. Aber wenn wir bei Jesus sind, dann können wir zusammen hingehen und ihn fragen, wie war das eigentlich gemeint? Dann werden wir, glaube ich, zufrieden sein mit seiner Antwort. Also, sie sind Israeliten, ob im übertragenen oder im wörtlichen Sinne. Und ich möchte eher denken im wörtlichen Sinne. Was soll uns das sagen? Was soll ein Leser davon halten, wenn Johannes dieses schreibt und an die 7 Gemeinden schickt? Denn die Offenbarung ist ein Brief von 22 Kapiteln und wird an 7 Gemeinden verschickt und die kopieren dieses und schicken es dann weiter an alle Gemeinden. Was soll man also in der Zeit von Johannes denken, wenn man so etwas liest in Kapitel 7? Was hat das für eine Bedeutung? Ich persönlich bin der Meinung, viele Christen können nichts mit diesem Text anfangen und übertragen ihn zu schnell, weil sie nicht wissen um die israelitische Gemeinde als ein Spezifikum mit besonderen Schwierigkeiten in der Zeit, in der dieses geschrieben wurde. Wenn die Geschichte recht hat, dass dieses etwa 95 nach Christus geschrieben wurde, und wir wissen, dass 70 nach Christus Rom, Jerusalem eingenommen hat in einem neuen Sinn und hat es zerstört, und die Juden wurden weggeführt, das heißt, die Nation wurde also sehr stark dezimiert und aufgewühlt und hatte keine nationale Existenz. In jener Zeit, schon 70 nach Christus, gab es sehr viele Christen unter den Juden. Nach dieser Zeit gab es auch sehr viele Christen. Übrigens, die Christen sind geflohen, bevor Jerusalem eingenommen wurde. Jesus prophezeit es, dass es möglich sein wird. Und in der Tat haben die Römer die Soldatengrenzen offen getan, aufgemacht, sodass die Christen fliehen konnten. Das ist eine sehr interessante Begebenheit aus jener Zeit. Jesus hatte gerade das verheißen. Wenn Jerusalem umzingelt wird, dann flieht. Das haben sie getan. Sie haben die Prophetie gehabt. 70 nach Christus oder kurz bevorher sind sie geflohen und sind gerettet worden. Und die Gemeinde Jesu ist bewahrt worden, geblieben, im Volk Israel. Lange Zeit danach, ich weiß nicht genau bis wann, vielleicht etwa 600 nach Christus, aber viele Jahre danach lebten eigentlich christliche Juden und nichtchristliche Juden mehr oder weniger in Frieden miteinander. Sehr viele christliche Juden gingen in die Synagoge jahrelang nachdem. Und es gibt sehr interessante Zeichen aus dem Judentum bis ins Mittelalter und später, ja etwa bis ins Mittelalter. Es gibt Anzeichen dafür. Es scheint, als ob christliche Juden die Literatur des Judentums zum Teil bestimmt haben. Sogar ist es möglich, dass sogar das heutige Passafest, das Sederfest, beeinflusst worden ist von christlichen Juden. Zum Beispiel das Ei, das heute da ist. Ein Zeichen von der Auferstehung. Drei Fladen, Dreieinigkeit, sagt man uns aus dem Judentum. Christliche Juden sagen uns. Das Mittlere wird genommen und aufgehoben, wird versteckt. Und dann wird es später gesucht von den Kindern, Auferstehung. Auf diesen geheimen Wegen haben Christen offenbar eine Saat gesät im Judentum. Nun, genug davon. Die Juden sind also, ob christlich oder nicht christlich, haben eine gemeinsame Not gehabt. Nun ist die Frage, nach 70 nach Christus kommt ja das ganze Israel in eine ganz neue Not, in eine ganz neue Situation. Und hat nicht mehr so diese Toleranz, die sie vorher genossen. Denn Juden im Römischen Reich hatten einen speziellen Status, einen interessanten Status. Dieses hat aufgehört und sie kamen unter großen Druck. Jetzt kann die Frage sein, bei Christen, wie können diese Judenchristen bewahrt bleiben? Das ist noch ein Kapitel für sich. Die Heidenchristen, die haben ja auch ihre Verfolgung erlitten, besonders unter Domitian und so weiter. Aber die Judenchristen, wie kommen die hindurch? Jetzt muss man nicht vergessen, dass Gott die Seinen in seinem irdischen Volk noch ganz besonders auf sie besonders Acht gibt. Und er vergisst sie nicht. Und ich persönlich bin der Meinung, das ist meine persönliche Theorie, dass Kapitel 7 uns die Antwort gibt auf die Frage, wie bleibt die Gemeinde Gottes in Israel bewacht? Er versiegelt sie. Es mag eine kleine Schar sein. 12.000 aus jedem Stamm, 144.000, vielleicht sind das nur symbolische Zahlen für eine kleine Schar. Aber sie sind da und sie bleiben bewahrt durch die Jahrtausende, durch die Jahrhunderte und Jahrtausende, bis Jesus Christus kommt. Heute, offen ist das Judentum eine offene Sache, aber lange Zeit waren diese Christen geheime Leute im Judenvolk. Gott bewahrt sein Volk. Er weiß, wie sein Volk zu bewahren, bevor die großen Winde kommen. Dafür hat er ganz am Anfang gesorgt. Die hat er versiegelt. Die bewahrt er. Denn Versiegelung heißt Schutz. Dies ist mein Eigentum und das werde ich also mit Permanenz versehen. Das bleibt bewahrt. Versiegelung würde also heißen, dass Gott die Seinen in der Zeit der turbulenten Geschichte durch die 6, 7 Siegel hindurch, dass er diese, die Seinen, unten im Judenvolk, im Israelitenvolk, bewahrt. Nun, ewig können sie auch nicht leben. Früher oder später müssen sie sowieso sterben und dann gehen sie zum Herrn Jesus. Aber seine Gemeinde bleibt bewahrt. Frage wäre, ob es in jeder Generation 144.000 gibt. Das wäre noch eine Frage. Oder nur so viel durch die ganze Geschichte. Es gibt noch andere Fragen. Warum fehlt dann? Warum ist dann wieder da im tausendjährigen Reich? Hier nicht, aber später wieder im tausendjährigen Reich. Der verschwindet nicht ganz. Warum eine andere Liste hier? Levi, Ephraim und, oder ist es Manasse und Josef, also beide. Es ist also eine merkwürdige Auflistung der 12 Stämme. Diese Fragen kann ich nicht beantworten. Aber wie gesagt, wir wollen dann zu Jesus gehen und fragen, was das alles war, bedeutete. Inzwischen wollen wir uns aufrufen lassen durch diese Bildersprachen, durch diese Aufzeichnungen, wo wir turbulenten Situationen ausgesetzt sind, da dem Herrn Treue zu halten. Darum wollen wir jetzt beten. O Herr, wir danken dir für die Ermutigung, die du uns gibst aus deinem Wort. Wir danken dir, Herr, dass du die Seinen hast, du zählst sie, du weißt genau, wie viele es sind. Und du bewahrst sie alle, wie turbulent auch die Geschichte sein mag, wie die Heiden auch toben mögen, du bewahrst uns. Hilf uns, Herr, dieses nicht zu vergessen. Wenn wir schutzlos dastehen, bist du unser Schutz. Deine Engel lagern um uns her, die wir dich fürchten. Danke, Herr, für solch eine große Zusage. Amen.